Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Imke, die, wie viele andere Frauen hier im Podcast, eine schwere Zeit hinter sich hat. Imke war an Brustkrebs erkrankt. Liebe Imke, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank, liebe Franziska.
Imke, wie war denn dein Leben zu der Zeit vor der Diagnose? Also lass uns gern mal dort starten. Was hat dich bewegt, zum Arzt zu gehen?
Ja, das war total verrückt alles. Ich musste ein bisschen ausholen. Es war eigentlich eine Zeit, wo alles gut war. Also ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin schon lange chronisch krank gewesen vorher, aber dafür, für meine ganzen chronischen Krankheiten, mit denen ich mich rumschlage, ging es mir zu dem Zeitpunkt sehr gut. Es war alles in Ordnung. Unser großer Sohn hatte gerade das Abitur bestanden. Alles lief richtig gut so. Es war wirklich gut. Und dann saß ich, das war die Woche vor der Abi-Entlassung, saß ich irgendwie auf dem Boden hier rum, habe irgendwas rumgetüdelt und spürte plötzlich ein ganz, ganz furchtbar dolles Stechen in der rechten Brust, so als würde mir da jemand ein Messer reinrammen. Und das war so außergewöhnlich, dass ich sofort zum Telefon gegriffen habe und bei meiner Frauenärztin angerufen habe und habe gesagt, da ist irgendwas total komisch, ich muss vorbeikommen. Und dann habe ich 2 Tage später den Termin bei der Frauenärztin bekommen. Und die tastete dann, wie das eben so ist beim Frauenarzt, und sagte, nee, da ist nichts. Aber ich schall zur Sicherheit nochmal. Und dann hat sie geschallt und sagte, Mist, da ist doch was und es ist groß. Oh, und dann hat sie sofort in der Uniklinik angerufen. Da hätte ich am nächsten Tag dann auch sofort zur Stanze kommen können. Aber das ging ja nun mal nicht, weil da ja die Abi-Entlassung meines Sohnes war. Da musste ich natürlich dabei sein. Da habe ich noch so einen Scherz gemacht, gesagt, stell mal vor, ich habe Krebs und sterbe und dann war ich nicht bei deiner Abi-Entlassung. Das geht ja gar nicht. Und so war das dann. Dann bin ich da raus und dachte so, in dem Moment, als ich, das war ganz, ganz merkwürdig, in dem Moment, als ich da rausging bei der Frauenärztin, habe ich zu der Arzthelferin gesagt, ich weiß, dass das bösartig ist und ich nehme das jetzt an. Und das war total skurril, weil erstmal bin ich eigentlich gar nicht so esoterisch veranlagt, aber das war genau in dem Moment, war mir das so klar wie nichts anderes. So, und die Arzthelferin auch so, aha, und die hat wahrscheinlich auch gedacht, ich spinne total, aber ja, so habe ich das gefühlt und so, ja, war's dann.
Als du da beim Arzt warst und die Frauenärztin den Ultraschall gemacht hat, und gesagt hat, da ist was Großes. War das schon die Rede davon, dass es Krebs sein könnte? Aber ich meine, es können ja auch andere Dinge in der Brust sein, oder?
Na, die Frauenärztin hat dann noch so ein bisschen versucht, so runterzufahren, gesagt so, ja, also ich rufe da jetzt sofort an und ich muss das jetzt so dringlich machen. Also ich muss dann jetzt sagen, dass es möglicherweise Krebs ist, so. Wollte mir dann aber auch noch sagen, könnte aber auch was, aber eben damit es schnell untersucht werden kann, mache ich das jetzt so dringlich. Das hat sie aber, glaube ich, auch nur so gesagt, damit ich nicht gleich irgendwie durch, also mir war es ja klar in dem Moment schon, also als ich darauf aus denn.
So. Ah, okay.
Also ich wusste das, für mich wusste ich das. Das war ganz merkwürdig. Also ich habe das noch nicht kommuniziert, so meiner Familie gegenüber, weil ich denen natürlich dann auch noch keine Angst machen wollte. Oder wie gesagt, auch diesen Witz, den ich dann meinem Sohn gegenüber gemacht habe, so stell dir mal vor, ich habe tatsächlich Krebs, hahaha. Und ich selber war mir aber 100%ig sicher, dass das jetzt bösartig ist.
Und wie kommst du da drauf? Also bist du schon öfter mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert gewesen?
Das hat, glaube ich, gar nicht so mit dem Krebs was zu tun. Ich habe eine ziemlich gute Verbindung zu meinem Körper. Mhm. So. Und ich hatte in der Vergangenheit auch schon öfter so merkwürdige Dinge erlebt, wo mir mein Körper dann gesagt hat, entweder, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel hatte ich vor vielen, vielen Jahren mal eine Fehlgeburt und bin zum Arzt, weil ich fest davon überzeugt war, eine Blasenentzündung zu haben. Hatte ich aber überhaupt nicht. Da hat der Körper auch gesagt, Mensch, Mädel, da ist irgendwas nicht in Ordnung, geh mal hin. So. Also so interpretiere ich das für mich. Oder ich leide auch stark an Endometriose. Und es stand immer die Gebärmutterentfernung im Raum. Und das war für mich dann aber auch so kurz vor der OP, habe ich zum Arzt gesagt, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Und er war so, oh nee, wollen wir doch. Und hinterher sagte er aber auch, nein, war genau die richtige Entscheidung. Die konnte noch drin bleiben. Mhm. Und so hatte ich schon öfter so, dass ich einfach eine gute Verbindung zu meinem Körper hatte. Er hat mir ja jetzt auch bei dem Krebs wieder Bescheid gesagt, durch dieses Stechen. Es macht ja gar keinen Sinn, dass sowas so doll sticht.
Ja, so. Ja. Aber hast du denn auch was gefühlt? Also wenn das schon so, hast nichts gefühlt?
Und die Ärztin hat es ja auch nicht getastet. Ja. Der saß so versteckt direkt hinter der Brustwarze, dass man konnte den nicht tasten. Und auch als ich dann eben später in der Klinik war, im Brustzentrum, der Arzt hat es auch erst nicht tasten können. So. Und das ist natürlich total verrückt. Also der hat seine Arbeit gut gemacht, der Krebs für sich. Also der hat sich so gut versteckt. Und war auch mega aggressiv. Ja, der hätte mich über kurz oder lang halt echt dahingerafft. So hätten wir ihn nicht entdeckt. Hätte mein Körper mir nicht Bescheid gesagt, dass da irgendwas ist, wo ich loslaufen muss.
Ja, ja. Wow. Also wie schön, dass du da so eine Verbindung zu dir selbst hast. Das, da kann man mal wieder sehen, wie unfassbar wichtig das auch ist, auf sich zu achten und in sich hineinzuspüren.
Ja, hat mir jetzt mal das Leben gerettet. Also ich habe das nicht immer und ich finde meinen Körper jetzt auch nicht immer großartig oder so. Aber da hat er mir schon echt geholfen. Ja. So.
Konntest du denn den Abiball mit deinem Sohn trotzdem noch genießen und war das ein schöner Tag für dich oder warst du da schon mit deinen Gedanken ganz woanders?
Nee, das haben wir gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Das war auch, also ich wusste es ja und ich wusste ja auch, das wird jetzt für lange, lange Zeit das letzte Fest erstmal sein. Ich habe dann, ich weiß noch, es war so eine Situation, da standen wir da so zusammen mit noch anderen Eltern und ein paar Lehrern und ich dachte auch so, oder ich flüsterte meinem Mann zu, auch Mensch, guck mal, das ist jetzt so das letzte Mal und er sagte nach, ach, warte mal ab, so, ne, warte mal ab, vielleicht ist ja doch alles gut und ich so, nee, das ist schon gut, ich habe da nicht weiter was dazu gesagt, das war das einzige Mal an dem Abend, wo ich dann sowas gesagt habe und ansonsten habe ich es einfach genossen und es war ein grandioses Fest, ich glaube, wir waren um 9 Uhr morgens zu Hause, also es war episch, würde ich sagen. Es war wirklich wunderschön. Und da bin ich ganz, ganz froh und glücklich drüber, dass wir das alle gemeinsam erleben durften. So, war richtig schön. War auch so ein schöner, also ich habe da auch manchmal drüber nachgedacht, das war irgendwie so ein Abschluss des alten Lebens, weil danach wurde ja alles anders irgendwie. So fühlte sich das ein bisschen an. War toll. War echt richtig toll.
Ach, schön. Wie alt warst du denn da, als du die Diagnose bekommen hast?
Das war kurz vor meinem 47. Geburtstag. Also ich hatte dann meine erste Chemo 3 Tage nach meinem 47. Geburtstag. Genau.
Lass uns nochmal dahin gehen, wo du dann zur Stanzbiopsie wahrscheinlich ins Krankenhaus gefahren bist, nach dem Abiball deines Sohnes.
Ja, genau. Das war dann in der Woche darauf, hatte ich dann die Mammographie und die Stanzbiopsie. Also erstmal natürlich nur die Mammographie. Und ich merkte schon bei der Mammographie, die wurden immer netter zu mir. Erst waren die so ein bisschen, gestresst, wie das häufig ist. Und dann, als ich dann nochmal rein musste, dann streichelte die Schwester mich schon so am Arm, wo ich dachte, oh scheiße, das ist nicht gut. So war das dann. Und dann ging es ganz schnell. Dann war ich bei der Stanze und dann fragte ich die Ärztin dann auch, was meinen Sie denn? Und sie sagte auch so, ja, das ist eher was, als dass es nichts ist. So. Und das hat mich ja, ich wusste es ja. Im Prinzip, es hat mich ja alles immer nur noch bestätigt. Ich glaube, ich wäre total überrascht gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, ach nee, ist doch nur eine Verkalkung oder so. Also da hätte ich dann wahrscheinlich echt an mir gezweifelt. Aber so war das, folgerichtig alles.
Wann hast du denn das erste Mal von den Ärzten dann gehört, es ist Brustkrebs?
Das war am 15.07. 24, also ja, letztes Jahr, da rief die Ärztin mich an um 12 Uhr mittags ungefähr. Und das weiß ich noch genau. Es ist wie die Geburtsdaten meiner Kinder sind so die wenigen Daten und Zeiten, die ich so total weiß für immer. Und dann rief sie an und sagte, ja, es ist eben Krebs und die genaue Tumorbiologie hatte sie, glaube ich, noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Mir nur gesagt, es ist Krebs und dann sage ich, ja, gut. Und jetzt? Und meinte sie, ja, dann können Sie sich jetzt ja schon mal Termine für die fürs CT und also fürs gesamte Staging, ne, fürs CT und für die Knochenszintigraphie besorgen. Weil es wohl so war, dass in unserem Brustzentrum das relativ schwierig war, Termine zu bekommen. Und dann kriegte man eben so als Frischkrebserkrankter erstmal die Aufgabe, da selber loszulaufen. Und das war wirklich unfassbar schwierig, Termine zu bekommen. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Im Nachhinein ist es jetzt okay gewesen, weil ich war beschäftigt erstmal, mir diese Termine zu besorgen. Aber so richtig schön war es nicht. Ich hätte es dann lieber gehabt, wenn man mir gesagt hätte, so, dann gehst du dahin und dann gehst du dahin und dann läuft das so. Also ja.
Das finde ich auch immer wieder überraschend, dass man als Patientin da selbst losgehen und sich das alles organisieren muss. Also ich hätte auch gedacht, dass die sagen, hier, das ist ihre Terminliste, bitte abarbeiten und dann fangen wir an mit der Therapie.
Genau. Ja, so wäre es schöner gewesen. Also so, es war jetzt in Ordnung, weil es waren dann ja die Sommerferien und wir hatten eigentlich nochmal einen Urlaub im Allgäu geplant. Der fiel dann natürlich jetzt flach, was dann natürlich das Glück war, dass mein Mann Urlaub hatte und das alles mit mir zusammen dann durchstehen konnte. Genau. Ja.
Und wann ging es denn schlussendlich los? Wann hast du die erste Chemotherapie bekommen?
Genau, die habe ich dann am 13.8. Bekommen, die erste Chemotherapie, die erste von 16. Also ich hatte viermal das klassische Schema, ne? Also viermal EC und 12-mal Paclitaxel und ich war dann einen Tag vor Heiligabend am 23.12. hatte ich meine letzte Chemo dann.
Und wie hast du die vertragen, die Chemotherapie?
Also die ersten vier, da ging es mir wirklich nicht gut. Also mir war trotz ich immer noch eine Infusion gegen Übelkeit bekommen habe, war mir sehr schlecht und ich war wirklich eine Woche immer krank. Ich hatte die ECs im zweiwöchentlichen Abstand und in der zweiten Woche war es immer schon wieder okay. Aber die erste Woche habe ich auch sehr viel gelegen, mir war viel schlecht. Ich war richtig krank einfach, so ja, grippekrank, also sehr krank. Also wir haben trotzdem jeden Tag einen Mini-Spaziergang gemacht. Wir haben hier bei uns an der Ecke so einen kleinen Platz, da kann man nett sitzen, das ist so 50 Meter entfernt. Das war dann so meine Herausforderung, dahin zu laufen. Und wieder zurückzulaufen, das war ja Wahnsinn. Wahnsinn, wie kraftlos man dann plötzlich ist. Man ist ja, das fand ich auch so krass, weil man ist ja gesund. Man geht da ja gesund hin und dann ist man plötzlich so krank. Also ja, ich weiß auch, dass ich wirklich sehr krank war, vorher schon, ohne das zu wissen. Aber in dem Moment machte ich ja die Therapie erstmal so krank.
Ja. Ist der Knoten denn zurückgegangen? Also wie unter der Chemotherapie, ist der kleiner geworden?
Ja, genau. Der ist relativ schnell, hat der an Größe verloren. Gott sei Dank, das hat man ja, man hat dann ja so regelmäßig Ultraschalluntersuchungen. Und da hat man dann relativ schnell gesehen, dass er sehr gut anspricht auf die Chemotherapie. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache gewesen.
Für die Psyche, ne?
Ja, genau. Obwohl ich muss sagen, ich war so gut drauf in der ganzen Chemozeit. Das war eigentlich auch so, psychisch war ich total gut drauf. Ich war guter Dinge. Ich bin da immer gerne hingegangen, habe tolle Leute da kennengelernt, mit denen ich auch heute jetzt noch befreundet bin. Und es war ganz besonders, das hört sich so komisch an, aber es war wirklich eine ganz besondere Zeit da. Und erstmal war es ja auch schön, weil man ins Tun kam. Man konnte endlich was tun dagegen, ne? So.
Und hast du denn danach dich noch operieren lassen? Also deine Therapie war ja mit der Chemotherapie bestimmt nicht abgeschlossen, oder?
Nee, genau. Und das war ein schwieriges Kapitel, weil eine nahe Verwandte von mir ist 10 Jahre vor mir auch an Brustkrebs erkrankt und hatte eine beidseitige Mastektomie. Und ich habe damals, vor 10 Jahren, da war ich ja dann Mitte 30 und es war ja völlig utopisch, dass ich auch Brustkrebs bekommen könnte, habe ich aber gesagt, sollte ich jemals auch an Brustkrebs erkranken, dann lasse ich mir auch beide Brüste abnehmen. Und da habe ich immer wieder dran gedacht, daran so, man begegnet ja mal dem einen oder anderen und erfährt halt auch viel, was andere Leute machen, so auch im Verlauf der letzten Jahre. Und ich war aber immer fest davon überzeugt, wenn es bei mir so sein sollte, dann möchte ich aus Gründen der Risikominimierung und weil ich eben kein Silikon im Körper haben möchte, werde ich mir dann beide Brüste abnehmen lassen. Ja, und dann kam nun irgendwann der Tag, wo ich dann da so im Brustzentrum saß, in der Rekonstruktionssprechstunde. Und noch bevor ich irgendwas gesagt hatte, wurden mir dann erstmal die ganzen Bilder da hingelegt, so von den wieder aufgebauten Brüsten und mit Eigengewebe, mit Silikon, mit verschiedenen Silikondingern, also Tropfenform oder diese runde Form und alles. Wurde mir erstmal alles gezeigt, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön, aber ich möchte das alles nicht. Ich möchte eine beidseitige Mastektomie. Und dann sagten die, nö, geht nicht. Ich so, wie? Geht nicht. Da fing ich erstmal an zu weinen, so, weil ich das ganz furchtbar fand. Ich habe es gar nicht verstanden, so, warum geht das jetzt nicht? Das ist doch aber mein Plan, den habe ich schon immer, es muss doch gehen, es ist doch auch mein Körper. Warum geht das nicht? Nee, wir schneiden nicht in so ein gesundes Gewebe. Und dann sagte ich, ja, aber wenn ich jetzt den Aufbau mache und dann eine Anpassung von der gesunden Seite, damit das ähnlich aussieht, dann schneidet man ja auch in gesundes Gewebe. So, und ja gut, also dem Brustzentrum, das kann ich nicht anders sagen, nachdem ich dann aufgehört hatte zu weinen und auch irgendwann verstanden habe, dass die nicht grundsätzlich gegen mich waren, so, die haben mich da schon unterstützt dann auf meinem Weg und die haben mir dann auch erklärt, ich muss dann einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, weil man könnte es so auch so machen, dass man das mit einem halben Jahr Abstand operiert. Das wäre dann jetzt ungefähr so gewesen. Genau, jetzt. Und ich fand aber diese Vorstellung, zweimal diese Riesen-OP, zweimal Kompression zu tragen und wieder raus aus dem Alltag, den man sich so mühsam wieder erkämpft hat, das wollte ich einfach nicht. Und ich habe viele OPs schon gehabt, ich bin immer gut geheilt hinterher und ich war mir sicher, dass ich jetzt doch diesmal gut heilen werde. Und genau, ja, dann ging das los mit dem Antragsschreiben bei der Krankenkasse. Dann habe ich das beantragt, habe einen langen Brief dazu geschrieben und habe diverse Gutachten eingeholt, also von meinem Brustzentrum, von meiner Frauenärztin, genau. Und da ich früher auch schon mal an Depressionen erkrankt war, auch von meiner Psychiaterin. So, dann hatte ich diese 3 Gutachten. Ja, dann passierte nichts, habe ich eingereicht, es passierte erst mal wochenlang nichts. War auch kurz vor Weihnachten, ja, ne? Das ist natürlich auch eine blöde Zeit für sowas, aber gut, ist wahrscheinlich immer eine blöde Zeit. Und dann bin ich hier zur Krankenkasse gegangen und ich hatte 2 Fragen, so, wie lange dauert das ungefähr und wer entscheidet das überhaupt? So, ist das eine Sachbearbeiterentscheidung, entscheidet das der MDK? Nur diese 2 Fragen wollte ich geklärt haben. Und dann stand ich da bei der Krankenkasse. Ich wurde dann auch so an so einer Art Empfangstresen abgefertigt, obwohl ich ja auch, ich hatte einen Termin vereinbart bei denen, aber ich stand dann an so einer Art Empfangstresen. Ich war noch sichtbar krebskrank, also keine Haare. Ich sah wirklich krank aus, ne? Und ich musste da halt stehen. Also ich wurde nicht in irgendein Extrazimmer gebeten. Also Gott sei Dank hat mein Mann mich da auch begleitet. Weil es war sehr, sehr schlimm, weil diese Frau da am Tresen, ja, die wusste es auch nicht besser und wollte mir irgendwie helfen. Und die hat dann irgendwo angerufen und dann festgestellt, okay, ja, so eine doppelte Mastektomie kann man machen, aber nur, wenn die Genmutation vorliegt. Das ist mir ja alles völlig klar gewesen, sonst hätte ich es ja nicht beantragen müssen. Das wusste ich ja vorher. Ne? Und dann sagte sie, nee, also wenn sie keine Genmutation haben, dann wird das wird nichts. So. Und sie hat mir das dann, und das ist mir, mich echt alle Welt zusammengebrochen. Ich habe da so geweint an diesem Tresen. Für mich war das so wichtig. Für mich war das die einzige Möglichkeit, jetzt zu überleben quasi. Also das war für mich noch viel wichtiger als jede Chemo, alles. Ich wollte diese Brüste loswerden, so, weil ich dachte, nein, das ist mir alles viel zu riskant, dann sind da wieder irgendwelche Zellen. Und wie oft hört man das, dass in der gleichen Brust es wiederkommt, dann in einer anderen Brust. Mir ist völlig klar, dass ich nicht niemals sicher sein werde. Mhm. Aber für mich ist das halt echt eine gute Risikominimierung. Für mich fühlt sich das einfach richtig an, so. Und das war furchtbar. Es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und ja, meine Fragen wurden mir nicht beantwortet. Und es war einfach schrecklich. Ich hatte später dann auch nochmal Kontakt aufgenommen mit der Krankenkasse und die riefen dann auch nochmal an und entschuldigten sich so. Und ich hoffe nur, dass, wenn da mal wieder jemand mit meinem Anliegen steht, dass sie dann an mich zurückdenken und den vielleicht nicht so behandeln, wie sie mich da behandelt haben. Mhm.
Also absolut unempathisch, oder was meinst du?
Ja, ja, total, weil ich meine, es ist doch logisch, wenn da jemand steht, dass der sich dann schon mit befasst hat. Das weiß ich, dass das mit Genmutation. Ich habe Gott sei Dank keine Genmutation, habe aber trotzdem ein erhöhtes Risiko. Das ist ja immer reine Mathematik, was sich dann irgendwie berechnet. So. Und da gehöre ich auch zu einer Risikogruppe 3, was das auch immer heißt, weiß ich nicht. Und genau, insofern kann man ja auch mal einfach, wenn da jemand krebskrank steht und um so etwas bittet, feinfühliger sein, ja. Oder vielleicht die Leute auch nicht am Tresen abfertigen da.
Naja, vor allem, wenn sie sichtbar körperlich geschwächt sind, ja, das ist das ist krass.
Ja, das war echt nicht schön. So, ich bin da jetzt drüber weg, so, aber konnte das jetzt gut abarbeiten, aber es war wirklich eine grauenvolle Zeit. So, und irgendwann bekam ich dann nochmal Post von der Krankenkasse. Ja, sie bräuchten noch irgendwie ein Dokument, dass ich auch in einem zertifizierten Brustzentrum beraten worden bin. Wo ich dachte, Mensch, das zertifizierte Brustzentrum hat doch bereits ein Gutachten für mich geschrieben, aber das reichte nicht. Da musste ich nochmal hin. Und die haben ja auch immer viel zu tun. Und da musste ich dann trotzdem nochmal hin, nochmal bitten und betteln und möglichst vorgestern. Und ich brauche jetzt doch nochmal und so. Das haben sie dann auch alles fertig gemacht. Und irgendwann eines schönen Tages bekam dann der Brief mit der Zusage der Kostenübernahme. Genau.
Ich kann mich erinnern, wir hatten im Januar schon mal beide geschrieben. Mhm. Und da hattest du ja bereits den Termin für die Mastektomie der betroffenen Brust. Und da drängte ja dann auch ein wenig die Zeit, ne, dass du die Zusage von der Krankenkasse unbedingt brauchst, damit das dann alles noch in der einen OP dann gemacht werden kann.
Ja, genau, richtig. Genau, guck mal, das hatte ich schon wieder ein bisschen verdrängt jetzt. Ja, ja. Genau, so war das, genau. Also meine größte Horrorvorstellung war tatsächlich, dass ich da einbrüstig rauslaufe, dann das nochmal alles machen muss. Weil es gibt ja auch keiner die Garantie, wenn du das dann ein halbes Jahr später nochmal beantragst, weil das muss dann auch als Angleichung ja beantragt werden. Da hilft einem dann das Brustzentrum zwar, aber trotzdem, es muss nochmal so ein Antragsprozedere durchlaufen. Und da sagt einem ja dann auch keiner, dass das dann gelingt.
Ja, ja, absolut. Hast du denn von der Krankenkasse auch die Option gehabt, dass du es selber zahlst? Wurde dir das vorgeschlagen?
Nee, wollte ich. Habe ich auch bei der Klinik drum gebettelt, dass ich das doch bitte selber zahlen möchte. Und machen sie nicht, ging nicht.
Ach krass. Okay, weil das kenne ich nämlich so, dass wenn man nicht Genträgerin ist, dass man dann natürlich die Option hat, da diesen hohen Betrag selbst auf den Tisch zu legen und dann machen die das mit. Aber das ist ja spannend, dass es also für dich ja dann wirklich gar keine andere Option gab, als über die Krankenkasse zu gehen.
Genau. Also ich hätte es auch selber bezahlt, auf jeden Fall, sagte meine Freundin immer noch, das ist doch egal, wir kriegen das Geld irgendwie schon zusammen. So war ganz süß. Aber das wollten sie nicht. Also sie kamen dann immer mit Folgeschäden, was ist, wenn sich das entzündet, wer zahlt das dann? Und dann müssen sie das ja auch selber bezahlen, obwohl ich das gar nicht so glaube, weil ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Wenn jetzt jemand beispielsweise eine Schönheits-OP hat und da läuft irgendwas schief, dann wirkt der doch später auch medizinisch versorgt. Da sagt man ja auch nicht, nee, hast Pech gehabt, war da eine eigene Entscheidung, jetzt sieh mal zu. Weiß ich nicht, keine Ahnung. wie das funktioniert. Aber gut, wollten sie halt nicht, haben sie nicht, aber dann letztendlich ist dann ja alles so gekommen, wie ich das wollte.
So. Das heißt, die Zusage von der Krankenkasse kam noch rechtzeitig und du konntest dann im Februar auf beiden Seiten gleichzeitig operiert werden, also in einer Operation.
Genau. Also es war wirklich nicht schlimm, also überhaupt nicht schlimm. Und ich würde das hier auch ganz gerne nutzen, um ein bisschen dafür zu werben, dass es auch eine Möglichkeit ist, sich operieren zu lassen und dann weiter flach durchs Leben zu gehen. Ich bin immer furchtbar traurig oder es nimmt mich immer ganz doll mit, wenn ich sehe, was Frauen teilweise auf sich nehmen und dann wieder eine Entzündung und dann wieder eine OP und dann muss es raus und dann wieder rein und dann fällt die Brustwarze zwischendurch ab. Und ich kenne ja so viele Horrorgeschichten inzwischen. Es geht ja auch ganz oft gut so, ne? Aber mir tut es dann immer so leid. Was heißt, mir tut's leid, das ist vielleicht auch falsch, weil die Frauen entscheiden sich da selber für und es soll sich ja auch jeder so entscheiden können, wie er möchte. Aber vielleicht ist es bei manchen auch so, dass sie sich nicht trauen. Weil mich haben ja auch ganz viele gefragt, ja und, was sagt denn dein Mann dazu? So, wo ich immer dachte, so ja, was soll denn dazu sagen? Keine Ahnung, ist auch mein Körper. Also es ist jetzt nicht, dass ich meinen Mann gefragt habe, so, ob ich das darf quasi. So, es ist mein Körper und meine Entscheidung. Ich bin happy damit. Ich finde es gut. Es gibt ja auch so einen Verein für wie heißt der, Selbstbewusst ohne Brust. Das finde ich auch ganz toll. Genau. Das ist ja, es gibt ja viele Frauen, die flach sind. Auf Instagram folge ich auch einigen, die flach durchs Leben gehen. Und ich weiß, als ich dann eben noch in der Krebsbehandlung war, habe ich mir es dann auch immer angeguckt und dachte, ja, ich finde, es sieht auch nicht unästhetisch aus. Also, ich finde es super praktisch, auch Sport ohne Sport-BH macht mir großen Spaß.
Oh, wie schön, dass du das für dich so annehmen kannst und dass es für dich so okay ist. Weil ich glaube, das ist ja auch einfach dieses gängige Gesellschaftsbild, dass eine Frau nach außen hin wie eine Frau aussehen muss und ja Brüste einfach doch irgendwie ein Stück Weiblichkeit ausmachen. Aber ich glaube auch, dass es wirklich nur oberflächlich betrachtet ist und dass man nicht weniger Frau ist, wenn man sich jetzt ja gegen einen Wiederaufbau entscheidet.
Nee, das sehe ich ganz genauso. Und ich meine letztendlich, ich habe ja auch keine Gebärmutter mehr. Die habe ich ja wegen meiner Endometriose vor 2 Jahren verloren. Ich bekomme demnächst noch die Eierstöcke rausgenommen. Also wenn ich jetzt an weiblichen Organen meine Weiblichkeit festmachen würde, wäre das ein bisschen schwierig. So, weil da ist ja nun dann gar nichts mehr da. Und aber trotzdem fühle ich mich ja natürlich total als Frau. Wieso auch nicht? Ja. Also das, ja.
Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du warst in der Klinik und da hast du ja vorhin gesagt, haben die dir dann Bilder hingelegt, dann kannst du dir aussuchen, willst du so einen Wiederaufbau oder so einen Wiederaufbau. Da war gar keine Option, sich gegen einen Wiederaufbau zu entscheiden. Also hast du auch Bilder da liegen gehabt, wo jetzt keine Brüste drauf zu sehen waren?
Habe ich nicht, aber sie haben meinen Oberkörper dann fotografiert. Und auch gesagt, dass sie den eben benutzen wollen für ihre Bildergalerie da.
Damit. Okay.
Also sie hatten ganz unten, nachdem ich dann sagte, so nee, will ich alles nicht, da haben sie mir einen Oberkörper gezeigt, das war aber von einer Transperson. Ne? Also, und ich habe mich ja auch über so, was kann ich machen an Massagen noch oder so, habe ich mich in Transforen ganz viel informiert.
Krass.
So. Ja, genau, weil da waren die besten Infos zu bekommen. Also auch so, wie trage ich die Weste, wie kann ich die Narben vielleicht noch behandeln oder so. Und das war ja das Einzige, wo man sich wirklich gut informieren konnte.
Das ist ja unglaublich, weil, also ich bin ja jetzt in dieser Blase auch drin durch den Podcast und meine Arbeit als Fotografin, aber ich finde es so krass, dass. Es gibt ja so viele Leute, ja. Also du hast ja eben schon diesen Verein Selbstbewusst ohne Brust angesprochen. Also es gibt ja die Frauen, die sich gegen einen Wiederaufbau entscheiden. Ich finde das total mittelalterlich, dass die Klinik, und das ist ja sicherlich eine renommierte Klinik, in der du da warst, du hast ja auch gesagt, das ist ein zertifiziertes Brustzentrum, dass das da gar nicht genau so eine Option ist wie Silikon oder Aufbau mit Eigengewebe, halt auch dieses Ablatio.
Ja, genau. Das ist aber auch so eine Situation, kann ich da eben nochmal erzählen, als ich dann da saß und mir wurde dann gezeigt, was man eben dann als als Ersatz nehmen kann, diese, wie heißen sie, denn, Prothesen, die man in den BH reintun kann, zeigte sie mir, ne? Mhm. Und ich sagte so, ich will es aber einfach nicht. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber wenn Sie mal ein Kleid tragen, wo ich dachte so, ja, und ich habe doch immer noch Schultern. Also ich meine, das ist ja, ich kann doch noch auch immer noch ein Kleid tragen. Aber das fand ich so krass, dass mir das da von einer medizinischen Fachperson gesagt wird, ja, ich bräuchte Brüste, um ein Kleid zu tragen. Was ist das denn für ein Quatsch? Mhm. Also. Und wenn man da nicht so fest dann in seiner Entscheidung ist, weil die ja schon über Jahre in mir eben gewachsen ist, so, dann lässt man sich auch leicht verunsichern.
Ja.
So.
Ja.
Glaube ich.
Da bin ich total bei dir, das glaube ich auch. Mhm. Du hast dich also dann also für die Mastektomie entschieden. Du hast in einer Operation dir beide Brüste abnehmen lassen. Wie war das, als du dann nach der OP das erste Mal in den Spiegel geschaut hast?
Ja, genau, das war ganz spannend, weil ich dachte, oh Gott, ist mein Oberkörper schmal. Ich fand, es sah ganz schmal aus irgendwie. Und also ich hatte jetzt keine großen Brüste. Insofern, ich fand das, also ich habe mich nicht erschrocken. Ich fand es eigentlich schon ganz gut. So.
Schön. War denn deine Therapie nach der Operation dann abgeschlossen? Warst du dann krebsfrei und du konntest ja quasi einen Haken dran machen oder ging das dann noch weiter?
Ja, also teils ja, teils nein. Also ich hatte eine pathologische Komplettremission, was ja super ist. Also der Krebs war weg. Da muss ich auch noch ein ganz schönes Erlebnis erzählen. Da waren wir danach, als wir eben beim Arzt waren, sind wir danach hier in ein Café gegangen und haben uns ein Frühstück bestellt. Und ich erzählte dann dem Kellner so, wir haben was zu feiern und ich habe den Krebs besiegt. Und als wir dann bezahlen wollten, dann kam er mit so einem Happy Birthday Teller an, wo so ganz viele verschiedene Kuchen und so. Es war echt, oh, das berührt mich jetzt immer noch, wenn ich davon erzähle. Das war echt so ein ganz, ganz schöner Moment. Ja, das war sehr, sehr schön. Genau, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Achso, ja. Genau, ist mir wieder eingefallen. Genau, nein, also meine Therapie war dann schon so beendet, dass ich keine Bestrahlung mehr brauchte durch die Mastektomie. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ich hatte ja aber einen hormonabhängigen Brustkrebs. Das heißt, ich habe jetzt noch 5 Jahre Antihormontherapie vor mir. Also mit Spritzen, die Zoladex-Spritze bekomme ich einmal im Monat. Ich bekomme dann täglich die Letrozol-Tablette und jetzt eben noch das Kisqali, das Ribociclib. Das ist ja jetzt so ein neues Medikament. Ja, wo festgestellt wurde in einer großen Studie, dass das eben für Patienten mit meiner Tumorbiologie auch große Vorteile bietet, weil das in so einem gewissen Zellteilungsstadium eingreift bei schnell wachsenden Zellen. Es hat halt den Nachteil, dass eben auch andere schnell wachsende Zellen angegriffen werden. Ich hatte jetzt zum Beispiel das Problem, dass meine Neutrophilen sehr runter waren und dann musste ich das Medikament auch für eine Zeit absetzen. Und jetzt sind wir gerade wieder so in der Testphase, ob ich das nehmen kann in der Dosierung oder ob ich es nochmal ein bisschen runter regulieren muss. Mal schauen. Wie das so weitergeht, genau.
Heißt das, dass du dann jetzt auch sozusagen in die Wechseljahre katapultiert wurdest und da jetzt diese ganzen schönen Symptome hast, die Frauen da begleiten?
Ja, und das ist auch tatsächlich das, was mich am meisten belastet. Ich saß bei der ersten Chemo damals und fragte dann die anderen, was ist denn das Schlimmste so, was passieren kann? Und alle so, oh Gott, das Schwitzen. Und ich kam nach Hause und schwitzte nicht und dachte, oh super, habe ich nicht, toll. Und dann ging das nach der zweiten Chemo, ging das los und seitdem habe ich echt ganz, ganz, ganz schlimme Hitzewallungen. Also ich schwitze mich jede Nacht mehrfach durch, ich schwitze mich jeden Tag mehrfach durch. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich schlafe teilweise im Frottee-Bademantel, weil das Einzige ist, was das dann einigermaßen aufsaugt. Das ist richtig, richtig schlimm mit dem Schwitzen. Also das ist wirklich so, so, so schlimm. Das ist auch die schlimmste Nebenwirkung. Es kommt ja auch immer so zur Unzeit. Ne? Man hat gerade geduscht oder dies oder das und schon wieder klatsche, nass, knallrot. Und das ist wirklich, das belastet mich schon. Und was mich auch noch belastet, eben an der Antihormontherapie, beziehungsweise in den Wechseljahren, ist, dass ich wirklich seit der Diagnose 15 Kilo zugenommen habe. das ist wirklich auch ein Problem. Mir passt halt nichts mehr, ne? Und mir passen auch keine, also ich hatte viele so weitere Kleider, wie man so diese Stufenkleider, wo so ein bisschen Ärmel dran ist, das passt nicht mehr, weil meine Arme halt auch so dick geworden sind, dass die da nicht mehr reinpassen. Und das, ja, finde ich richtig, richtig schlimm. Das belastet mich total. Und ich habe das Gefühl, es geht jeden Tag ein bisschen nach oben. Also ich wiege mich jetzt nicht jeden Tag, weil ich den Stress auch gar nicht will, so. Aber ich merke es halt an den Hosen. So, ich habe so 3 Hosen, die mir passen. Jetzt, die habe ich mir gekauft, aber die eine war jetzt neulich auch schon wieder ein bisschen eng. Und wo ich dachte, oh Gott, so kann das aber jetzt nicht die nächsten 5 Jahre weitergehen. Ich treibe Sport, ich ernähre mich gesund. Ich lege viel Fokus auf Nährstoffe. Es ist, ja, es gibt sicherlich die eine oder andere Schraube, wo ich da noch dran drehen kann. Aber grundsätzlich rechtfertigt mein Verhalten nicht so eine hohe Gewichtszunahme. Und das ist wirklich ein Problem. Finde ich auch, finde ich so unfair. Also.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was, womit viele Frauen kämpfen in den Wechseljahren, dass einfach das Bauchfett plötzlich so zunimmt, obwohl man nichts anders macht als vorher, ne?
Ja, total. Ich hatte immer einen ganz flachen Bauch und jetzt wird der echt so eine richtige Rolle. Und ja, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so, ne? Wenn man das jetzt jemandem erklärt, der nicht an Krebs erkrankt ist oder so, dann denkt der oft auch so, oder habe ich als Reaktion oft mitbekommen, so, ja, aber wieso, du hast doch jetzt überlebt, das ist doch super, so, aber nur, weil ich jetzt überlebt habe, heißt das ja nicht, dass ich mich jeden Tag total feier und dass ich mit solchen Sachen, die total unangenehm für mich sind. Ich hatte immer einen großen Fokus auf mein Gewicht. Das war mir schon immer wichtig. Ne? Das ist mir natürlich jetzt nicht plötzlich egal geworden. Ich glaube, ich bin auch noch mittendrin in einem Weg, um ja mal mehr Selbstliebe so zu empfinden. An manchen Tagen habe ich das schon, da merke ich schon so, boah, super, ich freue mich jetzt schon doller über Dinge, über die ich mich vorher vielleicht nicht so doll gefreut habe. Aber ich finde halt auch viele Sachen oft so, ich denke so, oh ja, jetzt siehst du aus wie ein Wal. Und ja, objektiv sehe ich noch nicht aus wie ein Wal, aber das ist mein Gefühl so.
Ja, ja. Ja, also das, ich glaube, das würde mich tatsächlich auch sehr belasten. An dieser Stelle würde ich dir auch gerne meinen auditiven Begleiter vorschlagen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das ist ein Angebot, um wieder mehr ja in sein Körpergefühl zu kommen. Vielleicht passt das ganz gut zu dir. Es sind 5 Meditationen. Schau dir das gerne mal an für alle Hörerinnen und Hörer. Ich verlinke das natürlich auch gerne in den Shownotes.
Ja, sehr gerne.
Imke, wie ging oder geht das denn jetzt bei dir weiter? Du sagst, du nimmst jetzt also noch diese Medikamente. Ich weiß aber, dass du mir vor einigen Wochen geschrieben hast, dass du krebsfrei bist. Genau. Und das natürlich ja ein ganz großartiges Gefühl sein muss. Wie ist denn dein Leben jetzt? Was hat sich denn verändert zu vor deiner Erkrankung? Also hast du jetzt irgendwie den Fokus auf anderen Dingen?
Ja, teilweise merke ich das schon. Also was sehr schön ist, dass ich sehr, nicht sehr viele, aber einige tolle neue Menschen in meinem Leben gewonnen habe. Meine Freundin Nicola, mit der hast du ja vor ein paar Wochen, glaube ich, gesprochen.
Ja.
Genau, und genau, wir sind ja damals zusammen zur Schule gegangen und inzwischen hatten wir uns jetzt auch mal getroffen und es war total toll, es war richtig, richtig schön und das ist, ja, das ist auch was, wofür ich ganz doll dankbar bin, was mir der Krebs ja quasi geschenkt hat, weil sonst, ja, wären wir uns nie begegnet, so, ne? Und was auch anders und neu ist, ist halt, wir haben eine ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppe. Die ist wahnsinnig aktiv. Also jetzt steht dann wieder das Drachenbootrennen an, der Muddy Angel Run. Jetzt wird noch ein Chor gegründet und das ist toll. Also das ist richtig toll, dass ich da Mitglied sein darf, sage ich mal. Und das gibt mir auch so ein bisschen Stabilität in meinem Alltag. Und genau, das war aber eigentlich gar nicht so die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, habe ich auch gerade gemerkt.
Aber es gehört auch dazu.
Genau, also Ja, also ich versuche schon, Dinge besser zu machen als früher. So, das kann man sagen. Zum Beispiel mit der Ernährung, ne, dass ich das besser mache, dass ich jetzt nicht darauf achte, möglichst niedrigkalorisch zu essen, sondern möglichst nährstoffreich zu essen. Ne? Da gibt's ja auch ganz tolle Kochbücher, auch eben von Frauen, die selber eine Krebserkrankung durchgemacht haben. Das finde ich schon, das hat sich auf jeden Fall geändert. So, ne? Und ich achte schon mehr auf mich. Also ich gucke genau, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Gucke auch, welcher Mensch tut mir gut in meinem Leben, welcher tut mir nicht gut. Die dürfen dann auch gerne gehen. Mhm. So etwas, dass ich wirklich versuche, mehr bei mir zu sein. So, dass doch irgendwie, also viele sagen ja so, oh Gott, ich bin jetzt so erleuchtet quasi. Es steht in Anführungsstrichen, das erleuchtet so nach dieser Erkrankung und alles ist jetzt toll. Das würde ich jetzt noch nicht so unterschreiben, aber manchmal spüre ich so Anflüge davon. So. Mhm. Also am Anfang der Therapie, da war ich total froh. Da war ich total glücklich und dachte auch so, Gott, das Leben ist so schön und alles ist so toll. Nach der Mastektomie hatte ich irgendwie dann eher so ein Down. Das ist aber ja wohl häufig bei Leuten, die eben so eine große Sache überstanden haben, dass es da nicht, wie alle erwarten, himmelhoch jauchzend ist, sondern dann auch manchmal zu Tode betrübt. Und genau, war auch nicht die Antwort auf die Frage, ne?
Es gehört alles zur Antwort mit dazu. Imke, bist du denn jetzt auch in psychologischer Behandlung, beziehungsweise hast du da ja für dich Wege gefunden, wie du vielleicht auch damit umgehst, was jetzt gerade nicht so toll ist, wie zum Beispiel diese Nebenwirkungen der Medikamente und so weiter?
Also ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, vor 2 Wochen einen Platz hier in der Psychoonkologie bekommen. Da stand ich, weiß ich nicht, seit März stand ich da, glaube ich, auf der Warteliste. Also es hat auch ein bisschen gedauert. Da hatte ich, glaube letzte Woche auch meinen ersten Termin. Also kurz bevor ich dann meinen Termin gehabt hätte, gab es leider einen Feueralarm und alle mussten das Gebäude verlassen. Das war dann auch wieder ein bisschen schräg. Aber gut, ich habe jetzt diesen Termin und denke, dass mir das sicherlich gut tun wird. So.
Naja, ich meine, du hast ja schon allein dieses Theater mit der Krankenkasse, das macht einen ja völlig fertig. Und das sind ja, glaube ich, auch alles Dinge, die man irgendwie aufarbeiten muss, oder?
Ja, das habe ich ja auch das Gefühl. Vor allem, naja, es gleitet einem ja irgendwie alles. Man muss ja auch erstmal wieder lernen, seinem Körper zu vertrauen, sich selbst wieder zu vertrauen. Das finde ich ganz wichtig auch. Ja, so fühlt sich das richtig an. Ich hoffe, dass es mit der Therapeutin gut passt. Das ist ja auch immer wichtig, dass man zueinander passt.
Ja.
Ich glaube, dass ich grundsätzlich auf einem guten Weg bin. Mhm. Ja.
Wie bist du denn nach außen hin mit deiner Krebserkrankung umgegangen? Hast du das so kommuniziert oder hast du das eher mit dir selbst ausgemacht?
Nee, ich war immer komplett offen. Also ich habe es auch jedem erzählt, der es irgendwie nicht wissen wollte. Und also irgendwann sah man es dann ja auch so, ne? Und das finde ich immer ganz interessant, weil jetzt auch noch, ne? Wenn ich jetzt mit kurzen Haaren irgendwo auftauche, wo ich sonst immer mit langen war, zum Beispiel im Geburtstag, wo man die Leute nur immer einmal im Jahr sieht, so, und dann sagen wir, oh, neue Frisur, sage ich, nee, ich hatte Krebs, und dann sind die immer alle ganz geschockt, ja. So, ne? Wo ich denke, so, ist überhaupt nicht schlimm, können wir drüber reden und so. Und ich habe es immer viel erzählt. Und was ich gleich am Anfang gemacht habe, ist, ich hatte so eine WhatsApp-Gruppe, die hieß Imke wird gesund. Und da habe ich dann immer Infos reingeschrieben oder auch mal Fotos reingeschickt. So, da waren dann ja alle Leute eigentlich drin, die immer mal wieder nachgefragt haben und ja, enge Freunde sowieso. Das fand ich ganz gut. Da waren alle informiert. Es musste aber keiner nachfragen. Keiner musste bei mir nachfragen. Keiner musste bei meinem Mann nachfragen. Und trotzdem wussten alle Bescheid. Und das hat mich echt erleichtert. Es hätte mich, glaube ich, wahnsinnig genervt, wenn dann gerade in der Zeit, wo es einem nicht so gut geht, dann doch öfter mal angerufen wird oder so. Also das war für mich echt ein guter Weg.
Ja.
So.
Ja,
und auch sonst, ja.
Das ist aber, also diesen Weg gehen einige, habe ich schon öfter im Podcast gehört, finde ich auch total super, weil du ja nicht immer zu das Gleiche erzählen musst, ne? Sondern du hast es einfach, du hast es erzählt und ja, wer da weiter mit dir in Kontakt treten will, der kann das machen und wer nicht, das ist auch okay.
Ja, genau. Es ist ja grundsätzlich immer alles okay so, ne? Das ist, glaube ich, auch was man gelernt hat, dass jeder Weg zu gehen, dass der okay ist, dass man alles akzeptieren kann. Und ich verurteile ja auch nichts anderes. Aber insofern möchte ich eben auch nicht verurteilt werden für meinen Weg. So ja. Und ja.
Bist du denn nach deiner Therapie noch zur Reha gefahren?
Ja, ich war tatsächlich vor, ich glaube Mitte Juni bin ich genau nach St. Peter-Ording gefahren.
Oh, schön.
Genau, ja, das Wetter war so ein bisschen mittelgut, aber
da kann man Glück oder Pech haben, ne?
Ja, aber es war halt trotzdem alleine. Ich habe dann auch mal gemerkt, wie viel Energie einem der Alltag so saugt. Mm. So. Und das fand ich echt schön. Also da wirklich nur um mich zu kreisen und zu gucken, was tut mir gut. Ich mache das, was mir gut tut. Und was mir nicht gut tut, das mache ich eben nicht. Mm. So. Und das ist natürlich eine ganz besondere Zeit. Die Möglichkeit hat man ja sonst im Leben halt eher seltenst so, dass man sagt so, nö, ich mache jetzt wirklich nur, was gut für mich ist. So, ich versuche das schon so zu machen, aber es gibt natürlich immer Sachen, die nicht gut für einen sind. So.
Naja, ich meine, du hast ja auch Familie und Kinder und so weiter. Es geht ja halt auch gar nicht, dass sich dein ganzes Leben und dein ganzer Alltag nur um dich dreht, ne?
Nee, das ist ja auch in Ordnung so.
Hast du denn jetzt durch deine Krebserkrankung und durch die Therapie auch mit der Fatigue zu tun? Das erzählen viele.
Ja, es ist total anstrengend, vor allen Dingen, weil es so von jetzt auf gleich ja ist. So, ne? Es ist eigentlich geht man jetzt spazieren oder so und dann denkt man noch so, Gott, ich muss mich jetzt hier möglichst auf den Bürgersteig legen und schlafen. So, es ist wirklich anstrengend. Also an anderen Tagen geht es echt ganz gut, dann kann ich auch irgendwie so ein bisschen Sport machen oder so, aber das ist halt auch unvorhersehbar. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, ne? Und das finde ich auch schwierig oft mit anderen Leuten, die dann zum Beispiel mich in irgendeinem Setting sehen, wo ich Energie habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, die sehen mich vielleicht alle 14 Tage beim Yoga oder so. Und wenn ich dann denen erzähle so, oh, ich kann jetzt nicht mehr, das verstehen die dann gar nicht, weil die sehen mich ja dann in einer anderen Situation, wo ich vielleicht Energie habe, wo vielleicht gerade mal alles gut ist und dann, das finde ich tatsächlich schwierig, dass das viele nicht verstehen, dass viele Menschen denken, ja wieso, du bist doch jetzt wieder gesund, ist doch jetzt wieder alles gut und gefühlt wurde es ja auch erst so richtig schwierig, als man so begann zu heilen, finde ich.
Dass die Psyche so ein Stückchen hinterherhinkt.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch ganz häufig gehört bei anderen Frauen, denen es so ging. Oder auch ja, bei dir im Podcast haben das ja auch schon viele erzählt. Ne? So, wenn das Umfeld sagt, so ja, super, du bist gesund, toll. Und du selber denkst, so ja, nee, eigentlich geht es mir gerade viel schlechter als vorher. So.
Und was machst du dann in solchen Momenten?
Oh, es ist ja jeden Tag auch wieder unterschiedlich. Also ich gucke dann schon, was tut mir jetzt gut. So, ne? Muss ich jetzt schlafen? Muss ich jetzt mal rausgehen? Muss ich mit meiner Freundin telefonieren? So, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe da jetzt keine Strategie bisher entwickelt. So, ne? Also mir tut unheimlich gut immer der Austausch mit meinen anderen Krebsmädels, weil man da eben nichts erklären muss. Die wissen genau, wie ich mich fühle. Und wenn ich sage, ich bin ganz, aber ich kann jetzt nicht, das ist ja auch mit Verabredungen zum Beispiel so. Leute, die das nicht durchgemacht haben, die verstehen das dann manchmal nicht. Die sagen, ja, aber wieso? Gestern konntest du doch noch das und das und warum kannst du heute nicht mit mir irgendwas machen? So. Und das muss man eben unter uns Krebsis nicht erklären, dann ist es okay. Und wenn man das fünfte Mal absagt, ist es okay. So.
Ja, da ist irgendwie die Toleranz eine andere, ne? Einfach weil man so eine, ja, so ein Stück gemeinsame Geschichte hat.
Ja, und ich glaube, die Leute können ja nichts dafür, dass sie es nicht wissen, wie es
nee, genau.
Ist. Das ist ja auch gut so, ne? Also. Aber manchmal ertappe ich mich dabei, wo ich dann doch denke, so Mann, ich habe das hier echt, hatte echt so eine bescheuerte Zeit und es ist wirklich, wirklich schwer und es ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man sagt, es ist jetzt wieder alles gut. An manchen Tagen würde ich schon sagen, ja, es geht mir gut, es ist alles gut, aber an manchen Tagen eben auch nicht. So, ne, mhm. Wenn dann wieder die Gelenke, ich habe auch so Gelenkschmerzen von diesen Antihormonen und es ist schon so eine Sache, aber gut. Es ist ja auch gut, dass es das gibt. Ich sehe das dann auch als meine Lebensversicherung und ich mache das auch gerne. Also ich nehme das jetzt nicht mit Widerwillen so.
Ja. Das heißt, du siehst darin auf jeden Fall einen Sinn und das hilft dir auch, das ja dann einfach auszuhalten?
Ich glaube ja, weil es ist natürlich schwierig, eine Garantie kann dir keiner geben, aber wenn ich dadurch meine Chance auf ein krebsfreies Leben verlängern kann, dann mache ich das natürlich. Und ja, ich bin nicht glücklich jetzt mit der Gewichtszunahme zum Beispiel, aber Krebs ist halt keine Option,
ja, klar.
Dann
ja.
zu riskieren. Und ich glaube, mit der Mastektomie, mit meiner Therapie, da bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Und wenn der Krebs trotzdem wiederkommen sollte, dann liegt es wenigstens nicht daran, dass ich nicht alles versucht habe. Und das finde ich ist auch gut.
Absolut. Hast du denn die ganze Zeit so eine unterschwellige Angst oder kannst du ja auch sagen, dass du auch einfach jetzt so in den Tag hinein leben kannst?
Ja, ich habe schon manchmal Angst, nicht jeden Tag und auch nicht unterschwellig, aber zum Beispiel hatte ich neulich so komische Hautveränderungen. Dann ist mir war mir 2 Tage lang klar, das müssen Hautmetastasen sein. Also ganz auf jeden Fall sind das Hautmetastasen. Und dann habe ich mich aber wieder beruhigt. So, also jetzt sind die Hautveränderungen auch weg. Ich gehe mal davon aus, es waren keine Hautmetastasen. Ich lasse das dann auch nicht weiter abklären. Ich renne da nicht mehr zum Arzt. Ich weiß das inzwischen. Das ist jetzt, manchmal habe ich das, wenn ich irgendwas an meinem Körper sehe. Also nicht, dass ich den jetzt permanent beobachte, aber manchmal fällt einem ja etwas auf und dann kriege ich schon Angst. Also ich denke dann natürlich schon daran, dass es auch was Bösartiges sein konnte. Hatte man früher irgendwie, oder Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, finde ich, sind auch ein ganz schwieriges Thema. Weil, Gott, dann blinkt natürlich doch immer erstmal Gott Hirnmetastase auf, was natürlich Quatsch ist wahrscheinlich, aber man weiß es halt auch nicht. Und insofern habe ich auch immer Angst, also noch habe ich das. Mir wurde gesagt, das wird nach ein paar Jahren besser. Also noch habe ich das dann schnell, dass ich denke, oh Gott, das ist bestimmt eine Hirnmetastase, aber auch da funktioniert das noch, dass ich dann sage, nee, wird schon alles gut sein, so.
Ja.
Aber die Angst ist dann doch in den Momenten schon sehr präsent.
Aber wie gut, dass du zumindest ja dann für dich sagen kannst, okay, wir beobachten das jetzt ein paar Tage und dann relativiert sich das wieder ein bisschen.
Ja, genau. Und so ist das üblicherweise auch immer gewesen jetzt in der letzten Zeit. Und wahrscheinlich ist es so in der Zukunft, dass dann ja die Abstände einfach größer werden zwischen mir fällt mal was auf oder keine Ahnung, weiß ich nicht, wie sich das entwickeln wird. Es ist jetzt dann in dem Moment ist es ganz schlimm, also weil ich dann wirklich große Angst habe. Aber dann ist es auch schnell wieder okay.
Ja, wie schön.
Ja.
Liebe Imke, ich danke dir, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Gibt es etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also auf jeden Fall, dass Flachsein auch eine Option ist und das ist mir ganz wichtig und dass es auch immer sich lohnt, für sich selbst zu kämpfen und einzustehen. So. Und und nicht auf andere hören, sondern auf sich selber hören, was man selber möchte. So.
Ja, großartig. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bis bald.
Ja, herzlichen Dank, liebe Franziska. Mach's gut.
Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir.
Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.